Wir befinden uns bei der Mishnah 25 Yadayim. Wir sind im vierten Kapitel, Berg Dalet, in der dritten Mishnah. Mishnah Gimel. Eine sehr lange Mishnah, die eigentlich ein bisschen wie Gemara wirkt, also weil sehr viel diskutiert wird in der Mishnah. Ein bisschen ein Vorwissen. Es ist so, dass in Eretz Israel, im Land Israel, das Land ist ja heilig, es gibt bestimmte agrarkulturelle Abgaben, die man hier geben muss. Truma Gdola, Trumat Maaser und so weiter. Unter anderem gibt es den ersten Zehnt, Maaser Rishon, und dann gibt es auch den zweiten Zehnt. Dieser zweite Zehnt vom gesamten Ertrag, den ein Landwirt erwirtschaftet hat, dieser zweite Zehnt muss die Zählung geht in einem 7-Jahres-Zyklus. Am siebten Jahr ist immer das Schmittah-Jahr, das siebte Jahr, wo das Jahr brach liegen muss. Und dann beginnt wieder laut der Zählung das erste Jahr, zweite Jahr und so weiter, wieder bis zum siebten Jahr. Im ersten, zweiten, vierten und fünften Jahr von diesem Zyklus gibt man nach dem ersten Zehnt, gibt der Landwirt den zweiten Zehnt. Ja, diesen zweiten Zehnt, der hat einen Status von Heiligkeit, der darf vom Landwirt selber gegessen werden, muss aber in Reinheit behalten werden und darf nur in Jerusalem gegessen werden. Kann umgemünzt werden auf Münzen und dann in Jerusalem wieder etwas gekauft werden. Auf jeden Fall ist er heilig, darf nur in Jerusalem gegessen werden und wird vom Landwirt in Reinheit gegessen. Jetzt, was ist in den anderen Jahren, nämlich im dritten und im sechsten Jahr? Im dritten und im sechsten Jahr, statt dem zweiten Zehnt, gibt der Landwirt den armen Zehnt, Maaser Ani. Dieser zweite Zehnt bekommt die arme Bevölkerung. Dabei hat dann dieser Zehnt, der armen Zehnt, der Maaser Ani, hat keine Gdusha, hat keine Heiligkeit. Er wird, wie gesagt, den Armen gegeben und diese können ihn an jedem Ort essen. Also viel weniger sozusagen Restriktionen auf diesem armen Zehnt. Einmal so und einmal so. Jetzt ist es so, dass man zur Zeit im Schmittah-Jahr wird überhaupt kein Zehnt gegeben. Gibt es überhaupt keine agrarkulturelle Abgaben, weil das Land ja total brach liegt. Jetzt zur Zeit des zweiten Beit HaMikdash, des zweiten Heiligen Tempels in Jerusalem, haben unsere Weisen festgesetzt, dass die Trumot und Masrot, dass diese agrarkulturellen Abgaben auch in Ländern gegeben werden müssen, die unmittelbar an das Land Israel angrenzen. Aufgrund einer Befürchtung, dass Leute, die vielleicht dort leben, dann vielleicht dort das nicht geben werden, weil sie es ja auch nicht müssen. Und dann wird sozusagen dazu kommen, dass sie vielleicht auch in Israel nicht geben werden. Und das wollten sie nicht. Und deswegen haben die Weisen eingesetzt zur Zeit des zweiten Tempels, dass eben auch in den Ländereien rund um Israel das ebenso gegeben werden muss. Beispielsweise in Ägypten und in Ammon und Moab. Das sind Länder, die angrenzen an Israel im Osten. Im Osten. Da wurden auch diese Abgaben gegeben. Das Schmittah-Jahr wurde allerdings nur in Israel eingehalten. Und jetzt stellt die Mishnah die Frage, jetzt wenn in diesen Ländereien nicht Schmittah gehalten wurde, ja, dann was wurde dann aus diesen Abgaben? Welche Abgabe sollte man dann in diesen Ländereien im siebten Jahr geben? Wenn nicht Schmittah gehalten wird, dann gibt es ja irgendeine Abgabe zu geben. Soll nun die Maaser Sheni-Abgabe gegeben werden oder der Maaser Ani, die Abgabe an die Armen? Das ist die Diskussion, um die es sich hier handelt. Bovayom, an eben diesem Tag, am Tag, an dem Rabbi Elazar ben Azaria zum Vorsitzenden des Sanhedrins gewählt wurde und zum Rosh Yeshiva, Amru, fragte man, nämlich das folgende: Ammon und Moab, die Länder von Ammon und Moab, Mahen Bashvit, was ist mit ihnen im siebten Jahr, was ist mit ihnen im Schmittah-Jahr? Hierzu gibt es zwei Meinungen. Gazar Rabbi Tarfon führte ein, oder er sprach recht, Maaser Ani, es muss Maaser Ani gegeben werden, der armen Zehnt, wie Gazar Rabbi Elazar ben Azaria, und allerdings Rabbi Elazar ben Azaria sagte, das man geben muss, Master Chini, den zweiten Zehnt. Nochmal der zweite Zehnt mit diversen Auflagen wird vom Landwirten in Heiligkeit gegessen, nur in Jerusalem. Der armen Zehnt, was Rabbi Tarfon eben meint, wird essen die Armen, hat keine Heiligkeit und kann in jedem Ort gegessen werden. Verzeihung. Amar Rabbi Shmuel, so sprach Rabbi, sprach dann Rabbi Ishmael, Elazar ben Azaria, Alecha Raya Lelamed. Und dir obliegt es jetzt, eine Erklärung für deine Meinung hier abzugeben, der gemeint hat, man muss Maaser Sheni in diesen Ländern geben, im siebten Jahr. Shata Machmir, denn du bist strenger als Rabbi Tarfon. Denn Rabbi Tarfon erlaubt, dass die Armen essen. Es gibt keine Restriktionen drauf. Also die können das, die müssen das nicht in Heiligkeit essen. Also müssen nicht rein sein dafür extra, du kannst an jedem Ort essen. Du sagst, hat aber den Status, man muss mal Aser Sheni geben. Das heißt, es darf nur in Reinheit gegessen werden, es darf nur in Jerusalem gegessen werden. Also mehr Restriktionen, also du hältst es strenger. Und deswegen musst du jetzt deine Meinung erklären. Shekola Machmir, denn jeder, der ist sozusagen, der eine strengere Auslegung hier wählt, Alavre Ayal Elamed, der muss auch auslegen, warum er das so hält. Amar lo Rabbi Elazar ben Azaria, das sprach zu ihm Rabbi Elazar ben Azaria, Ishmael, achi, mein Bruder Ishmael, oder sozusagen, lieber Ishmael, ani lo shiniti miseder ha-shanim. Ich habe den Ablauf der Jahre nicht verändert. Was meint er damit? Er meint damit, dass niemals kommt es vor, dass an zwei Jahren hintereinander der Maaser Ani, der Armenzehnt, gegeben wird. Jetzt ist es so, in Ammon und Moab hat man so wie in Israel auch und so wie überall auch im sechsten Jahr den Armenzehnt gegeben. Und Rabbi Tarfon sagt jetzt, dass man im siebten Jahr noch einmal den Armenzehnt geben muss. Und da sagt eben Rabbi Elazar ben Azaria, ich muss mich hier nicht rechtfertigen, ich habe hier nichts geändert. Tarfon Achishina, mein lieber Bruder Tarfon, er hat das hier verändert. Und er soll uns doch bitte erklären, wie er dazu kommt, das hier jetzt zu ändern, weil schon allein wegen der Abfolge müsste es jetzt wieder Maaser Sheni sein. Herr Schiff, Rabbi Tarfon, und Rabbi Tarfon hat geantwortet, Mitzrayim Chutzala Aretz, Amon Moav Chutzala Aretz, Mitzrayim, Ägypten hat den Status von Chutzala Aretz, von einem Land außerhalb Israels, Amon und Moav, Chutzala Aretz. Und Amon und Moav sind ebenso Länder außerhalb Israels. Ma Mitzrayim Maaser Ani Bashvit. In Mitzrayim wird was gehalten im siebten Jahr? Es wird dort Maaser Ani gehalten im siebten Jahr. Warum werden wir so Gott noch lernen? Af Amon und Moav Maaser Ani Bashvit. Und so wie in Mitzrayim das als außerhalb Israels gilt, und dort wird Maaser Ani gehalten, so wird auch in Ammon und Moab, das hat ja ebenso den Status von außerhalb Israels, also sozusagen er vereint die Länder, die außerhalb Israels sind, und er sagte, wenn in Ägypten das so gehalten wird, dann muss es wohl auch in Ammon und Moab ebenso so sein, deswegen soll dann auch dort der Armenzehnt eingehalten werden. No? Heshiv Rabbi Elazar ben Azaria, kommt Rabbi Elazar ben Azaria und hat schon eine Antwort drauf, Babel, er kann genauso gut argumentieren, Babylon, Chutzal Aretz hat ja ebenso den Status von Chutzal Aretz. Ammon und Moab, Chutzal Aretz. Und so wie du auch richtig gesagt, Ammon und Moab haben ebenso den Status von Chutzal Aretz. Ma Bavel Maaser Sheni Bashvit. In Bavel allerdings wird Maaser Sheni im siebten Jahr gehalten. Auf Ammon und Moab Maaser Sheni Bashvit. So müsste dann doch auch in Ammon und Moab ebenso. Auch er vereint sozusagen fasst hier zusammen die Länder außerhalb Israels. Und er sagt, so wie in Bavel wird jetzt Maaser Sheni gehalten, im siebten Jahr, so muss auch in Ammon und Moab Maaser Sheni Bashvit im siebten Jahr gehalten werden. Auch eine gute Meinung. Beide sozusagen gehen nach derselben Logik, nur der eine, Rabbi Tarfon, geht eher, sozusagen orientiert sich an Ägypten und Rabbi Elazar ben Azaria orientiert sich nach Babel. Und interessanterweise wird in Mitzrayim, wird offensichtlich eingehalten im siebten Jahr tatsächlich der Maaser Ani und in Babel wird tatsächlich eingehalten im siebten Jahr der Maaser Sheni. Amar Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon antwortete, Mitzrayim Shikrova, warum ist das so? Nämlich Mitzrayim, Ägypten, Shikrova, die nahe ist zu Israel, Asaur Maaser Ani, dort hat man Maaser Ani eingeführt. Sheyu Aniye Israel Nismachim Alea Bashvit, damit die Armen von Israel im siebten Jahr auch rübergehen können, auch nach Ägypten, weil es ja angrenzt, und dort im siebten Jahr auch ohne weiteres ihren Zehnt bekommen können und dann auch dort essen können. Denn es war so, dass In Jahren, wo gerade kein Schmittar war, wo kein siebtes Jahr war, haben die Armen verschiedene Geschenke bekommen, die in der Tora auch schon festgesetzt sind, wenn es kein siebtes Jahr war. Jetzt ist es jetzt zum Beispiel die Ecke vom Feld wurde ihnen überlassen und Ehren, die auf den Boden gefallen sind, zum Beispiel verschiedene Dinge. Und das alles fällt jetzt im siebten Jahr weg. Das heißt, irgendwo auch verlieren die Armen im siebten Jahr. Dann sollen sie und deswegen wurde eingeführt, dass in Mitzrayim, das an Israel angrenzt, zumindest dort sollen sie dann die den Armen sehen. Zumindest den sollen sie dann dort bekommen, weil er angrenzt. Af Amon und Moav Shehem Krovim Naaseh Maaser Ani. Dann soll es doch so sein, dass in Amon und Moav, die ebenso an Israel angrenzen, soll das gleiche Recht gelten wie in Ägypten und auch dort der Maaser Ani im siebten Jahr gegeben werden, wegen derselben Logik. Jiu Ani Israel, Nismachim Alem Ashwet, damit auch dorthin, dass sozusagen sie nicht nur in Richtung Ägypten gehen können, die Armen, und dort etwas bekommen, sondern auch in Richtung Amon und Moab gehen können, auch dort sich etwas holen können, weil sie im siebten Jahr weniger bekommen, weil eben diese speziellen Geschenke für die Armen ausbleiben im siebten Jahr. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria, hier hat auch wieder Rabbi Elazar ben Azaria hat wieder eine Antwort drauf. Hareata Kimhanan Mamon, du bist ja, er sprach zu Rabbi Tarfon, du gibst ja den Armen einen Vermögensvorteil, etwas, was sie gar nicht bekommen dürften. Also du tust so, als würdest du ihnen einen Vorteil verschaffen, aber in Wahrheit, bringst du ihnen nicht einen finanziellen Vorteil, sondern ganz im Gegenteil, du bringst ihnen einen echten Nachteil. Den Armen und wahrscheinlich nicht nur den Armen. Denn warum? Er lernt das von einem Pasuk, von einem Vers warum? Denn er sagt hier weiter, Koverta et Hashemai Meleori Talumatar, du zwingst förmlich den Himmel, also Gott, du zwingst ihn abzuhalten, dass Regen und Tau auf den Boden fallen werden. Also du bist schuld, Rabbi Tarfon, mit der Auslegung, die du sagst, also mit der Einführung, die du hier sagst, dass Hashem abhalten wird, dass es regnen wird und dadurch wird es Hunger geben und niemand wird was zu essen haben. Das ist eine echt große Anschuldigung. Wie kommt auf so etwas? Sheneemar, er lernt das von einem Pasuk im Propheten Malachi. Dort steht, Hayikba Adam Elohim, ja, darf ein Mensch den Gott berauben? Kiatem kovimoti, denn ihr, so spricht der Prophet, denn ihr beraubt mich, ihr beraubt Hashem. Wer martem bameke war nucha, wie? Und dann ihr sprecht, wie, womit berauben wir dich, Hashem? Hamaser vehatruma, und zwar durch das Maaser, durch den Zehnt, und die Truma und eben diese agrarkulturellen Abgaben. Weil ihr diese Abgaben eben nicht gebracht habt, deswegen beraubt ihr mich sozusagen. Das heißt, wenn man diese Abgaben nicht und in weiterer Folge kommt dann eine Dürre auf das Land. Das heißt, wenn man den Zehnt nicht gibt, obwohl man ihn geben sollte und die Abgaben nicht gibt, die man geben müsste, dann hält man, dann ist Gott damit nicht einverstanden und Gott hält dann als Strafe den Regen ab und es wird eine Dürre geben. Und deswegen sagt er, du hältst ab, du glaubst, du führst hier ein, dass man den Armen Zehnt, Rabbi Tarfon, du führst ein, dass man hier den Armen Zehnt geben soll, weil man den Armen einen Vorteil geben soll. Dadurch, dass du den Armen Zehnt ihnen gibst, hältst du davon ab, dass man das Maaser Sheni gibt. Und dieses Maaser Sheni hat sehr wohl eine Heiligkeit. Also ist sehr wohl etwas, ist ein echter Maaser, der irgendwo auch Gott zugute kommt sozusagen. Und den wirst du dir nicht geben. Und Gott wird nicht damit einverstanden sein, dass du sozusagen jetzt extra Einführungen machst für die Armen. Du musst schon noch den Zehnten für die sozusagen so behalten, wie auch sein müsste in Wahrheit. Und dann wird Gott auch nicht jetzt den Regen abhalten. Amar Rabbi Joshua. Okay, dann bleibt das jetzt einmal stehen. Amar Rabbi Joshua, sprach dann Rabbi Joshua, Hareni kemeshiv al Tarfonachi, ich kann eine Antwort geben für meinen Bruder, also für den lieben Tarfon, für Rabbi Tarfon, aber lolin yandvarav, aber ich argumentiere nicht in derselben Argumentationslinie so wie er, sondern ich habe eine andere Argumentationslinie, warum man den armen Zehnt im siebten Jahr in Amonum Moav geben müsste. Mitzray Maaseh Chadash, Uvavel Maaseh Yashan. Maaseh Yashan, Verzeihung. Durch diese Regelung, dass in Ägypten ebenso diese Maasrot gegeben werden sollen, das ist eine relativ sozusagen eine neue Einführung, die kommt nur von der Zeit des zweiten Tempels. Aber die Einführung von Babylon, dass dort in Babel, dass dort auch die Zehnten gegeben werden sollen, haben bereits die Propheten eingeführt zur Zeit des ersten Tempels. Also das ist eine ältere Einführung. Vehanidon Shelafnen, und was jetzt vor uns liegt, nämlich Amon Moav, Maaseh Chadash, das ist ebenso eine neue Sache, die die Weisen hier jetzt beschließen wollen. Yidon Maaseh Chadash, mi Maaseh Chadash, ve Alidon Maaseh Chadash, mi Maaseh Yashan. Dann schauen wir doch die Ähnlichkeit, das ist also argumentiert tatsächlich in einer anderen Linie. Nämlich er sagt, dass die neue Einführungen müssen auch entsprechend von neuen Einführungen in derselben Logik hier verfasst werden. Und wir können nicht eine neue Logik machen und uns an eine alte Logik hängen. Wir müssen hier laut neuen Richtlinien gehen. Und diese neuen Richtlinien besagen eben, dass man es so macht wie in Mitzrayim. Und in Mitzrayim wird eben ein Maaseh Ani eingeführt. Und deswegen laut der Meinung von Rabbi Joshua, genauso wie der Meinung von Rabbi Tarfon, sollte der Maaseh Ani eingeführt werden. Mitzrayim Maaseh Zkenim. Und außerdem Mitzrayim, die Einführung, dass dort die Abgaben in Ägypten gegeben werden sollen, ist eine Maaseh Zkenim, haben die Weisen eingeführt, Uvavel Maaseh Nevim. Und die Einführung, dass in Babylon die Abgaben gegeben werden sollen, das ist von den Propheten eingeführt worden. Also eine höhere Stufe, Vehanidon Shelefanenu. Aber was wir jetzt einführen wollen, Maaseh Zkenim, das ist doch eine Einführung von den Weisen und nicht von den Propheten. Vidon Maaseh Zkenim, Maaseh Zkenim, Vealidon Maaseh Zkenim. Und deswegen, es passt auch besser, hier die Einführung zu machen, ebenso wie frühere Einführungen gemacht wurden, also in derselben Linie bleiben, wie eben die Weisen es gemacht haben, und nicht jetzt hier gehen, so wie die Propheten es gemacht haben. Das ist eine andere Kategorie. Und deswegen ebenso noch ein Beweis, dass man hier den Maaseh Ani geben sollte. Nimnu vegamru, also die Weisen wurden dann gezählt, haben abgestimmt und haben sich darauf verständigt, haben festgesetzt, Amon und Moav, Me'asrin, Ma'asar, Ani, Bashvit. In Amon und Moav gibt man den armen Zehnten Maaseh Ani im siebten Jahr. So hat man festgesetzt. Ushebar Rabbi Yosef ben Durmaskit. Als Rabbi Yosef ben Durmaskit erzählt Rabbi Eliezer Belud zu Rabbi Eliezer in Lud gekommen ist, Amarlo, sagte er ihm, welche neue Sache hat man im Lehrhaus heute beschlossen? Weil er selber war nämlich an diesem Boba Yom, war er nicht dabei. Rabbi Eliezer war hier nicht dabei. Also der Rabbi Yose ist gekommen zu Rabbi Eliezer, und der Rabbi Eliezer, wie Rabbi Yose zu ihm reinkommt, fragt den Rabbi Eliezer, was hat man Neues im Lehrhaus gelernt, weil er war selber eben bei diesem Boba Yom nicht dabei und er wollte wissen, was hat man festgelegt. Amarlo, er sagte ihm, nimm nun Vegamru, man hat abgestimmt, Amon und Moav, Me'asrin, Maaseh Ani, Bashvit, das dort nimmt man den armen Zehnt im siebten Jahr. Bachar Rabbi Eliezer Vermar, es weinte daraufhin Rabbi Eliezer, und er sagte, er weinte Freudentränen und sagte, Sod Hashem, so wie steht in den Tehillim, in den Psalmen, Sod Hashem Lereav, die Geheimnisse von Gott sind für jene, die ihn fürchten, Uvrito Lehodeam, und sein Bund, damit sie ihn, diesen Bund, wissen lassen mögen. Ja? Sozusagen dieses Geheimnis, wie nun die Regelung dort sein sollte, das ist wirklich nur für jene, die Gott wirklich fürchten. Und sein Bund ist dann, um durch diese Leute bekannt gemacht zu werden. Zeh ve'emor lahem, geh und sag zu ihnen, so sagt Rabbi Eliezer, sagt zu seinem Gast, geh und sag zu den Weisen, alter Chushele Minyanchem, ihr sollt nicht befürchten, dass ihr irgendetwas falsch jetzt vielleicht Gott behüte beschlossen habt, denn es ist ganz richtig, was ihr beschlossen habt. Mekubalani Meraban Yochanan ben Zakkai. Ich habe eine Tradition, eine sehr alte Tradition von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Sheshama Merabo, Verabo, Merabo. Adalachale Moshe Misinai, der von seinem Lehrer gehört hat und sein Lehrer von seinem Lehrer, sogar bis zur Halacha, zur Regelung von Moshe Rabbeinu am Sinai. Das ist natürlich eine Übertreibung. Er hat nicht wirklich gemeint, dass jetzt bis Moshe Rabbeinu zurückgeht, weil wir reden ja hier von Dingen, die mit der Rabbanan sind, die von den Weisen tatsächlich eingeführt wurden. Und das ist keine Halachale Moshe Misinai, das hat einen anderen Status. Aber er meint sozusagen, es ist eine sehr, sehr alte Tradition, die er hat. Shamon und Moav, Me'asrin, Me'asar, Ani, Beshvi'it, dass tatsächlich in Amon und in Moav gibt man den armen Zehnt, Me'asar, Ani, im Beshvi'it, im siebten Jahr. Und sozusagen, er hat das noch einmal auch unterstützt und gesagt, man hat das sehr, sehr richtig hier gesagt, weil tatsächlich auch ich habe so eine alte Tradition, die eben dasselbe besagt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Yadayim. Wir sind im vierten Kapitel Perek Dalet, in der vierten Mishnah Dalet. Hier auch als Vorwissen für unsere vorliegende Mishnah. Es ist so, dass in der Torah bereits ist es verboten, dass Personen, dass Moabiter und Ammoniter, also Männer von den Ländern Moab und Ammon, jemals in das jüdische Volk hineinkommen dürfen. Das bedeutet, sie dürfen zwar übertreten, nur sie dürfen nicht jüdische Frauen heiraten. Wen dürfen sie schon heiraten? Sie dürfen zum Beispiel übergetretene Frauen heiraten oder Töchter von Personen, die zum Judentum übergetreten sind und andere auch. Aber einfache, sage ich einmal, jüdische Frauen dürfen sie auf ewig nicht heiraten. Und zwar, hierbei handelt es sich um wirklich, sage ich mal, die Ur-Ammoniter und die Ur-Moabiter. Also solche, die wirklich ursprünglich aus diesen Ländern kommen. Warum das so ist, das ist eine Episode, die im Chumash steht. Jetzt ist es so, Bo vayom ba Yehuda ger Ammoni, an jenem Tag eben, an dem Elazar ben Azaria wiederum, es handelt sich alles, sehr viel wurde an diesem Tag entschieden, an dem Rabbi Elazar ben Azaria zum Vorsitzenden des Sanhedrins gewählt wurde und zum Rosh Yeshiva, da kam jemand mit Namen Yehuda, ein Ger, ein Übergetretener, ein Proselyt von Ammon, der Amad Lefnehem, unterstand vor den Weisen, bewährte Midrash im Lehrhaus, Amar Lehem, und er sagte ihnen, oder besser, er fragte sie, Mani Lavoba Kahal, darf ich denn eine jüdische Frau heiraten? Er hat sicherlich gewusst, dass es dieses allgemeine Verbot gibt, nur die Frage war, ob das zu jener Zeit, ob man immer noch sagen konnte, dass die Bewohner von Ammon und die Bewohner von Moab immer noch diese Ureinwohner waren von Ammon und Moab, oder ob man sagen muss, dass im Zuge der Zeit durch verschiedene Zuzüge und Wegzüge von Völkern es hier eigentlich eine Vermischung stattgefunden hat und dieser Yehuda, der auch zum Judentum bereits übergetreten ist, vielleicht gar kein Ur-Ammoniter oder Ur-Moabiter, Ur-Ammoniter in diesem Fall war. Und das war so die Frage. Amarlo Rabban Gamliel, Rabban Gamliel antwortete ihm, Asur ata, es ist dir verboten, eine jüdische Frau zu heiraten. Amarlo Rabbi Yeshua, Rabbi Yeshua allerdings sagte ihm, Mutarata, du darfst sehr wohl, er sagt ihm, sehr wohl darfst du eine jüdische Frau heiraten. Denn wir müssen davon ausgehen, dass du, so sagt, so meintest Rabbi Yeshua, dass du eben jetzt nicht von den ursprünglichen Ammonitern abstammst. Und Rabban Gamliel sagt aber, dass wir schon davon ausgehen müssen. Amarlo Rabban Gamliel, Rabban Gamliel sagte zu Rabbi Yeshua, Hakatuvo Meres, steht doch in der Schrift, Lo yavo, und zwar in der Torah, lo yavo Ammoni Moavi bekal Hashem, es soll kein Ammoniter und Moabiter in die Vereinigung von Hashem kommen, gam dor asiri, auch sogar das zehnte Geschlecht und so weiter, soll nicht kommen sozusagen auf ewig, soll es nicht geschehen, dass da jemand in das jüdische Volk sozusagen hineinkommt. Und selbst wenn sich die Völker vermischt haben, sozusagen, wenn es mehrere Völker vermischt haben sollen, muss man immer noch davon ausgehen, dass es vielleicht trotzdem noch trotzdem noch so weit ist, dass es hier doch, wie es mit einem echten Ammoniter zu tun hat und deswegen kommt das nicht in Frage, laut Rabban Gamliel. Weil eben dieser Yehuda, dieser Geri jetzt von dort kommt, von Ammon kommt. Amarlo Rabbi Yeshua antwortete ihm, Vechi Ammonim und Moabim bim Komanen, sind denn Ammoniter und Moabiter wirklich noch an deren eigenen Platz? Quarala Sancheriv Melech Ashur, es ist doch der assyrische König Sancheriv bereits gekommen, hat diese Ländereien erobert und will Belet Kola Umot und hat alle Völker verwirrt. Ja? Das war zur Zeit von König Chizkiyahu, dem König von Jehuda, dass dieser assyrische König Sancheriv gekommen ist und unter anderem die 10 Stämme vom Königreich Israel vertrieben hat. Und er hat das nicht nur in Israel gemacht, sondern er hat das auch bei anderen Ländern gemacht. Denn es steht so, und zwar steht es im Buch Yeshayahu, Ve'asir gvulot amim va'atudotehem shoseti ve'orid kabir yoshvim. Ja? Und Verrückte, und das sagt sozusagen Sancheriv über sich selber dort, und ich verrückte die Grenzen der Völker und ihre Vorräte habe ich geplündert und stützte tief die Thronenden. Ja? Also er selbst sagte, ich habe die ganzen Völker hier vermischt. Warum hat das Sancheriv gemacht? Damit es keinen Aufstand geben soll, hat er die Leute verschleppt und immer bei einem anderen Land niedergelassen. Da mussten sie sich erst einmal zurechtfinden. Von seiner Warte aus eigentlich eine kluge Sache. So konnte man nicht, musste nicht befürchten, dass da irgendeine Revolte kommt, sondern alle mitgenommen und jeweils bei anderen Ländern hingesetzt. Also sozusagen, und so sagt hier Rabbi Yeshua, es war doch schon eine totale Durchmischung hier. Man könnte doch nicht mehr ausgehen, dass die Leute aus Ammon wirklich noch die Urammoniter sind. Amarlo Rabban Gamliel antwortete ihm allerdings, denn Hakatuv Omer, es steht doch in der Schrift, und zwar in Sefer Yirmiyahu, Vechechen Ashivet Shvut Bnei Ammon. Und aber nachher bringe ich zurück die gefangenen Söhne Ammon. Das bedeutet, dass am Ende der Zeiten sozusagen wird Gott die Ammoniter wieder in ihren Platz zurückbringen. Uchvachazru. Und er sagt, Rabban Gamliel sagt, und sie sind doch wieder jetzt zurückgekommen. Schau, es gibt Leute, die in Ammon leben. Also es scheint so zu sein, dass sich das schon bewahrheitet hat. Und das heißt, wir müssen wieder davon ausgehen, dass das auch die Urammoniter sind. Amarlo Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua antwortete ihm im selben Stil sozusagen. Und hat dabei eine andere Argumentation. Der Katuv Omer, die Schrift, sagt auch, nämlich der Prophet Amos, schreibt auch, Veshavti et Shvut Ami Israel. Ja? Und ich werde zurückführen die Gefangenen meines Volkes Israel. Ja, auch das am Ende der Zeiten wird doch das ganze Volk Israel zurück ins Land Israel kommen. Vadein lo shavu. Und leider, das jüdische Volk ist damals noch nicht in das Land, ist noch nicht alle Judim zurückgekehrt. Also sozusagen, es handelt sich hierbei sowohl beim einen Propheten als auch beim anderen Propheten um eine Zukunftsvision, um eine Zukunftsprophezeiung. Und das ist jetzt nicht was für jetzt gilt. Und daher meinte Rabbi Yeshua, daher ist es eben sehr wohl so, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass das ein Urammoniter ist und deswegen soll er sehr wohl eine jüdische Frau heiraten dürfen. Und tatsächlich, Vetiru Lavo Bakahal, und tatsächlich haben die Weisen dann abgestimmt und haben beschlossen, dass dieser Mann so wie es auch Rabbi Yeshua gesagt hat, sehr wohl eine jüdische Frau heiraten durfte.